Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Hej og velkommen til en ny udgave af Segelreporter podcasting i dag med Carsten Kemmling, chefredaktøren og forfatteren og vandsportsjournalisten Stefan Boden.
So, jetzt musst du raten, warum ich das gemacht habe, Carsten. Hallo, Carsten.
Ja, hi, Stefan.
Zwei Fragen. Was war das für eine Sprache und warum habe ich das gemacht?
Ich glaube, das war Dänisch.
Sehr gut.
Und wir hatten noch den... Es ging um die Tipps, oder? Das war das nicht eine Spielschuld? Wenn man richtig liegt, dann muss...
Nee,
wenn
man falsch liegt? Nee.
Du hast es schon vorgegriffen, ne?
Ja, ich werde eh gewinnen, also klar. nee. Ich habe mir gedacht, ich mache die Anmoderation auf Grönländisch, aber aha. Google Translate und DeepL, die können alle nicht Grönländisch. Und da ja Grönland unter der königlichen Flagge von Dänemark steht, sprechen die da auch Dänisch, weil ich habe gedacht, ich nehme die Landessprache eines Landes, das sich am nächsten gerade bei Boris Herrmann befindet. Und als ich es heute Morgen gemacht habe, hätte auch sein können, dass das noch erreicht. Also ich habe zwischendurch mal geglaubt, ich sehe gleich, irgendwann heute kommt ein Bild rein, Boris Herrmann überholt die Dagmar Orn von Arvid Fuchs oder andersrum, Arvid Fuchs überholt
die. Ja, oder Arm in Arm mit Inuits und auf dem Kanu, ne?
Genau, du merkst schon, wir haben eine reguläre Folge eigentlich, keine Vendée-Spezialfolge, aber das ist natürlich das übergreifende Thema. Ich würde aber sagen, der letzte ist schon wieder zwei Wochen her, Wahnsinn. Erzähl doch mal, wir haben ja gesagt, wir machen so eine neue Anfangsrubrik. Was waren denn die besten Themen auf Segelreporter oder die meistgeguckten, meistdiskutierten und meistgesehenen Themen auf Segelreporter der letzten zwei Wochen?
In zwei Wochen, ja, natürlich. Wir haben das deshalb gemacht, weil wir nicht schon wieder nur Boris Herrmann machen wollten. Ne? Aber es ist tatsächlich das bestimmende Thema. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist einfach, das ist ja auch lustig, weil einfach jeder, der irgendwas mit Segeln zu tun hat, darüber spricht. Und eben nicht nur jeder, der was mit Segeln zu tun hat, eben, sondern man wird ja auch angesprochen jetzt von Nachbarn, so wie früher bei der Vendée eigentlich, wo dann auch die Nachbarn sagen, sag mal, der Boris, und du hast doch was mit Segeln zu tun und so. Das war ja quasi kann man den Boom jetzt sagen? Man kann schon, glaube ich, Boom ist sagen. Es, ne?
Also,
der schon der bekannteste Segler, was Jochen Schümann vielleicht mal war und auch für einen kleineren Kreis natürlich, weil es Olympiasegler ist, aber Boris hat das schon eine andere Liga erreicht. Ne?
Und, ich glaube, der kommt jetzt so in den, also jetzt außerhalb des Segels auch gesehen. Ich schätze mal, dass außer, also Leute, die noch nie eine Pinne in der Hand hatten oder nie auf dem Deck saßen beim Segelboot, dass für die Jochen Schümann schwierig wird zu wissen. Anders ist es, gut, ist es schon ein bisschen her, aber ich glaube, Boris kommt jetzt so in so Wilfried Erdmann-Sphären rein, ne? In seiner Hochzeit, wo den auch jeder kannte, der die Apothekenumschau gelesen hat, weil auch da steht was über ihn drin.
Stimmt. Wobei, dazu kommt ja einfach noch, dass Boris macht das ja auch gut, weil der in den Talkshows ist, der ist bei Markus Lanz und bei Ina habe ich ihn gesehen und das kann man ja auch alles wunderschön heutzutage dann auch nochmal nachvollziehen auf den Mediatheken und das wird gut gesegelt sage ich schon, ne? Gut gelesen und gesehen und geguckt und kommentiert und das kann man alles gut nachvollziehen. Also da macht er einfach eine krasse, gute Figur. Ne?
Ja, aber kommen wir gleich drauf. Wie gesagt, ich fange mal an, das Bild der letzten zwei Wochen fand ich dieses Fischerboot, dieser Krabbenkutter, der ein Flugzeug an seinem Ausleger hatte, weil er es nämlich gerettet hat. Ne?
Ja, fand ich auch irre, genau. Das. Ich habe ja so eine kleine Rubrik, Big Picture nenne ich das immer. Ich glaube, das gibt es ja nicht auch in der so eine im Fernsehen so eine kleine Sendung, wo es so um Erklärungen geht, was hinter quasi bestimmten Bildern oder auch Storys steckt. Und das mache ich tatsächlich immer ganz gerne. Und das war eben, drängte sich auf und das war aber tatsächlich eine Pressemitteilung der DGZS.
Genau.
Na, und es war eine unkonventionelle Rettungsaktion. Und ich habe erst gedacht, hast du das nicht auch so gesehen? Das ist ja so, hä, so ein kleines Flugzeug, das ist aus wie so ein Spielzeugflugzeug, ja, was da irgendwie im Rick hängt, irgendwie, ne? Aber im Endeffekt war das, ja, tatsächlich, da ist wohl einer relativ bewusst notgewassert mit seinem Doppeldecker und hat wohl dann gedacht, oh Scheiße, mir geht jetzt der Sprit aus oder ich weiß, der Grund wurde gar nicht genannt.
Nee, was ist jetzt wirklich gelandet, das,
ja. Ja, ne, dann irgendwie musste er runtergehen auf dem Wasser und dann war er wohl relativ schlau und hat gedacht, es ist besser, wenn jemand in der Nähe ist, wo ich da gerade abgehe und naja, und das war relativ nah wohl an diesem Fischerboot und die haben ihn dann schneller gerettet, als dann noch der Seenotrettungskreuzer kommen konnte und netterweise, ich meine, das ist ja wohl auch nicht notwendig, haben sie ihm sein Flugzeug nochmal mitgegeben.
Ja, aber so am Fischerboot seitlich hängt, das fand ich total irre.
Das ja, ist ja diesen,
eigentlich ist kein Segelthema, Kran, aber dadurch, dass das dass ja. Ich habe die Pressemitteilung von der DGZS auch bekommen. Ich bin ein Verteiler auch natürlich.
Ja. Ja.
Und ich habe aber dieses Bild zuerst, glaube ich, auf Instagram gesehen und habe gedacht so, hä, ist das ein Kindergeburtstag? Weil so sah das ein bisschen aus, so Hafengeburtstag irgendwo.
Ins Flugzeug, ne?
Ja. In Husum, ja, weil so ein kleines Spielzeugflugzeug da drin hing.
Ja.
Fand ich schon krass. So, und nächstes Thema war gut geguckt wahrscheinlich, ne?
Also genau, das wurde gut gesehen und das ist ja ein Eyecatcher oder sowas, funktioniert natürlich im Internet, man will ein bisschen wissen, was dahinter steckte und insofern wird das auch natürlich viel, viel geteilt und da konnte man auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, was krass abgegangen ist, ist dieses Video vom Gardasee, ne? Also von den Lasern. Hast du das auch gesehen?
Oder ja,
das?
Ja, klar.
Also das ist ja auch gar nicht, da kann man gar nicht so viel zu erzählen, aber es kam dann natürlich, wenn man das erstmal sieht, völlig irre. Meistens, was du selbst auf dem Video sieht ja nur ein Wind, meistens immer 3 Windstärken weniger aus, als es tatsächlich ist. Und dann sagen immer. Die, steht ja dann immer drin, ja, sind 30 Knoten, dann kommt direkt der nächste Kommentar, haha, nee, sind eigentlich ja nur 5 Windstärken und keine Ahnung, also ist viel weniger. Aber hier sah man das wirklich, wenn man das da schon, also sag ich mal, im Video gesehen hat, wie da das Wasser fliegt, dann ist es also echt krasse Bedingungen. Aber da kommen natürlich sofort die Bewertungen, da darf man doch nicht mehr rausgehen, unverantwortlich, aber wenn man so ein bisschen hinter der die Geschichte dahinter sieht, also es ist jetzt nicht irgendwer, der da gesegelt ist, ein bisschen, weil es war eine Trainingsgruppe für Olympia und derjenige, der das tatsächlich zusammen gebastelt hat, auch aus den verschiedenen Coaching-Views, also es ist keine Regatta gewesen, war auch nicht unverantwortlich, sondern die haben getrainiert am Gardasee für Olympia. Und der Protagonist war da der, ich glaube, zweimalige Vize-Weltmeister, glaube ich nicht, aber der ist tatsächlich der Top-Favorit, Michael Beckett aus England und hat die letzten beiden Weltcups bei solchen Bedingungen gegen Philipp Buhl gewonnen, aber tatsächlich auf Augenhöhe, also das ist schon einer. Und naja, die sind da halt mit dem Lasersegel und der Mast knickt einfach vorne ab, also weil das ist ein unverstärktes Rohr. Das sieht man sonst nicht alle Tage, aber war schon ja sehr,
ich bin aber
sehr
ein krasser Hingucker. Ja. Ich bin jetzt bei deiner Erklärung ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, von dir. Oder was heißt, ja, in meiner Annahme erschüttert. Ich dachte, ich habe das gesehen, dachte so, gut, also die können da aber auch segeln, ne? Also das, so ein bisschen segeln können die schon. Und ich dachte, wow, bei dem Wind. Ich bin davon ausgegangen, dass sie das so gut beherrschen, dieses Sportgerät bei diesem Wind. Weil du hattest doch ein Lasercoaching gegeben auf dem Gardasee jetzt gerade.
Ja, ne? Stimmt.
Und ich dachte, du hättest denen das gezeigt und die genau auf diese Bedingungen vorbereitet.
Definitiv, das ist genau das, also was ich gemacht habe. Genau das war's. Und im Endeffekt, die wären da sonst nur durch die Gegend geflogen, aber man sah ja, dass sie da durchaus gesegelt sind. Und klar, haben alles genau zugehört, was ich erzählt habe. Und
ja.
Perfekt.
Aber cool zu gucken, finde ich, das Video. Also es ist schon...
Ja.
Ich weiß es selber, als ich noch so, ich sag mal, öffentlich gesegelt bin und irgendwie, keine Ahnung, hast du irgendwie auf die Fresse gekriegt da draußen, Kattegat mit dem kleinen Bötchen und dann machst du Fotos und dann weißt du, wenn du das postest, kommt zuallererst, das sind höchstens 3 Windstärken. Immer.
Genau.
Immer. Also, ja, ja.
Stimmt.
Und da. Und
wieso haben die keine Schwimmwesten an?
Genau. Und da sah man natürlich anhand des Speeds, den die sofort aufnehmen, das war ja eine Beschleunigung wie ein Elektroauto. Wenn die so, weißt du, also irre, finde ich, wie die abgehen. Also schon, schon krass. Also.
Ja, wobei das Aufmacherbild ist ja tatsächlich das eine, genau wie die Beschleunigung mit den Elementen und dann aber auch dagegen anzukämpfen. Ne? Also dieses Aufmacherbild, das ist ja wie Beckett da wirklich gegen anballert und dann vollkommen ja fast umgerissen wird von dem Wind und Welle. Aber da wäre auch keine andere olympische Bootsklasse mehr auf dem Wasser gewesen, muss man auch mal sagen. Das ist ja wirklich noch Oldschool-Segeln. Ich habe ja auch viele Jahre in dieser Klasse gekämpft und habe da immer noch so eine Kiste da stehen. Und ich, da weiß man ja, ich meine, früher gab es noch Solingen, die sind bei so einem Wind rausgefallen. Okay, 470er kann man auch noch, aber da fährst du nicht mehr mit dem Foiler da durch die Gegend. Und da ist es wirklich hartes Ausreiten, maximale das Gegengewicht zu diesem Wind, um überhaupt irgendwie in eine Richtung zu kommen, auch gegen den Wind. Und das ist einfach, wenn man diese weiß, welche Physis dahinter steht, und das kann natürlich auch nicht jeder. Und das waren auch nicht alles nur die Superposen, waren auch so ein paar Nachwuchsjungs dabei von den Italienern, aber aber schon im Olympianiveau. Und ich finde das nach wie vor immer nochmal faszinierend. Das ist eben die eine Seite des Segelsports, die Extreme, dass man solchen Bedingungen trotzen kann. Aber natürlich kannst du bei sowas eigentlich auch keine Regatten mehr segeln. Das ist auch nicht Absicht, dass die da sind, weil es ist dann auch nicht mehr sehr produktives Training. Das ist schön für die Facebook-Seite oder für die Instagram-Seite. Aber die sind da sicherlich auch schnell wieder vom Wasser gekommen und müssen dann auch gucken, dass sie es nicht übertreiben. Aber man muss immer denken, wenn das eben so ein Coaching ist, dann fahren da ganz viele Motorboote nebenher und können die Jungs auch sofort retten. Und wenn man eben ins Wasser fällt oder der Mast bricht, dann heißt das nicht, dass man da direkt in Lebensgefahr gerät. Und man,
ich hatte nur gedacht, so heute, als wir die Themen durchgesprochen haben, habe ich gedacht, würde ich jetzt, oder wenn ich das Video nochmal geguckt habe, vorhin zur Vorbereitung, habe ich gedacht, was würde ich jetzt lieber machen? Lieber auf so einem Laser bei dem Wind auf dem Gardasee oder auf dem Orca kacken? Ich würde das zweite nehmen, und du weißt, worauf ich anspiele, auf auch eines der Top-Themen irgendwie. Erzähl mal, der Mann, der ins Wasser springt und dann, ich hatte das mit den Fäkalien, ich habe das erst überflogen und habe das mit den Fäkalien erst gar nicht gelesen.
Ehrlich gesagt war das auch, ich habe gedacht, das ist ja eigentlich cool, wir haben ja schon gleich bei den letzten Podcasts drüber gesprochen, ja, oder ist ja öfter jetzt immer ein ganzes Segelwelt ja auch unter anderem, aber auch viele Forscher aus dem Bereich rätseln, ja, was kann man denn jetzt wirklich dagegen machen? Ich habe eigentlich auch noch eine andere Geschichte vorbereitet, die habe ich bis jetzt noch gar nicht geschafft. Ja, ist auch wieder ein norwegisches Forscherteam, hat irgendwelche Pinger entwickelt, die tatsächlich sogar funktionieren sollen. Aber vor diesem Hintergrund fand ich das ganz interessant. Ich hatte dann plötzlich zwei Orca-Themen hier liegen, die habe ich dann einfach ein bisschen zusammengefummelt. Also der Aufmacher war ja tatsächlich dieser Typ, der irgendwie auf dem, ja, ich glaube, der war auf so einem Whale-Watching-Boot, hat dann da irgendwelche Orcas gesehen und dachte, ich springe da jetzt mal drauf mit dem Bauchplatscher. Ne? Und,
der Mensch, die Krönung
der Mensch.
Der Krönung der Schöpfung.
Ja, und das war jetzt dann auch ein, der Bauchplatscher war nicht so ästhetisch, also war jetzt nicht formvollendet. Und der Typ wurde natürlich, weil das Video ja rumging, das ging ja, war mainstreammäßig überall in allen Medien, und der wird auch, hat da sein Fett wegbekommen nach dem Motto, wie kann man nur so doof sein, und vielleicht schnappen die ja doch mal zu. Aber man muss auch dazu sagen, das war jetzt nicht unsere Orcas, die Ruder abbeißen, also, aber es passte so in den Zusammenhang Gegenmaßnahme gegen Orca-Attacken, und dann doch mal, okay, vielleicht kann man es ja mal versuchen, also wenn da einer rumschwimmt, am Ruder knabbert, oder könnte man doch mal machen, und vielleicht hat es
ich ja fand die klappt. Zweite Variante besser, aber nicht den Fäkalientank. Weißt du, was gerade nebenbei passiert? Meine Frau Anja kommt gerade, die hat das Kind ins Bett gebracht und geht jetzt gerade durch diesen Raum und will mich aus dem Konzept bringen, indem sie so Fratzen schneidet.
Beim Thema Fäkalientank.
Ich hätte gerne ein Foto gemacht von ihr. Soll ich ein Foto von dir? Jetzt ist sie wieder weg.
Ehrlich.
Ich lasse es drin einfach. Als Mahnmal, die hört nämlich den Podcast auch. Also die ist das, die das hört. Ich lasse es dann als Mahnmal. Sie wird mich nie wieder stören. Die zweite Variante fand ich eigentlich gut, obwohl ich muss sagen, da gab dann ja irgendwie diese Theorie, einfach den Fäkalientank öffnen, dass das.
Nein, das habe ich eher daraus gemacht, weißt du? Also ich habe gedacht, das könnte man, weil die Story ist ja tatsächlich hinter, die war lief auch parallel, dass Whale Watcher, also eher Touristen, quasi eine Szene aufgenommen haben, wo Orcas einen Wal verfolgt haben und den offenbar essen die. Wal, ein Pottwal, glaube ich. Obwohl er deutlich größer ist, aber manchmal nehmen sie eben auch mal so einen Pottwal und beißen sie mal rein und hin und her. Und dann ist wohl auch, und eine ganze Gruppe hat ihn wohl verfolgt und irgendwann kam dann wohl auch aber so ein, dunkle Stücke Flüssigkeit irgendwie nach oben und die dachten jetzt, okay, da hat jetzt ein Orca mal zugebissen und man, das ist jetzt ein Stück Fleisch und keine Ahnung, aber die wahre Geschichte war, dass der er hat im Grunde einfach mal abgelassen und das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich, aber es war auch wissenschaftlich verbrieft, dass das tatsächlich die Wale wirklich mal als Gegenmaßnahme machen, wenn sie angegriffen werden von Orcas und und der Hintergrund ist aber nicht, dass da irgendwie wirklich, ich weiß nicht, wie sieht Pottwal Ködel aus, ist das eine richtige Wurst? Also jedenfalls hieß es, dass da.
Ich
hab's
noch nicht gesehen, wenn ich.
Man weiß es auch noch nicht, ne?
Also wenn ich an mein frühes Aquarium denke, doch, da kommen so auch zum Teil sehr, sehr lange Würstchen raus. Also sehr lange.
Hä? Hast du einen Pottwal im Aquarium oder was?
Ja, genau. Nein, ich hatte andere Fische.
Ach so, okay.
Jetzt rede ich mich um
Pottwal ist aber kein Fisch.
Ich weiß.
Ja, da kam er.
Von allen Millionen Hörern, das ist kein Fisch, ich weiß, es ist ein Meeressäuger. Ja. Ich habe aber, ich habe jeden Tag mit Säugetier Kot zu tun, weil ich mit meinem Hund Günther rausgehe.
Ja, so ähnlich.
So, und wenn ich jetzt gegenüber.
Ich habe übrigens auch, ich muss gar nicht davon ausgehen.
Der hat einen Hund in der Größe eines Pottwals, diesen Kot habe ich auch schon mal gesehen. Und da würde ich sagen, ich würde es mit den Orcas halten, ich würde mich einfach verpieseln.
Ja, aber das ist es ja gar nicht. Die sind ja gar nicht wirklich weggeschwommen, sondern die haben das Zeug gefuttert. Ach, was natürlich noch ein bisschen ekliger ist.
Ach, Jesus.
Aber deshalb sind die auch nicht dadurch abgeschreckt worden, wie man dann denken könnte, sondern die Story ist, dass Pottwale ernähren sich ja wohl eben aus so einem. Ja, was essen die?
Das, Fisch.
Ach so, das sind Tintenfische Planker. Waren das.
Genau. Tintenfische.
Ja. Nee, ja, normal denke ich auch. Aber da ging es um Tintenfische.
Lecker.
Und das Essen im Orcas im Grunde auch. Und das heißt, die hat das irgendwie quasi eher so als Köder abgelassen. Und dann haben die sich da eben damit beschäftigt. Das fanden sie spannender. So habe ich es jetzt verstanden. Ich hoffe mal, dass ich da nichts durcheinander. Aber so habe ich es mehrfach irgendwie hin und her versucht nachzuprüfen, was da denn eigentlich hinter. Das schien mir aber eine logische Erklärung. Also die gehen jetzt nicht da wie so ein Mensch beim Fäkalientank. Vielleicht für der, man hat das ja schon mal, ich weiß nicht, wenn das schon mal in so einem Ankerliegerfeld schwimmen war's und das ist gute Sicht, dann will man auch nicht in den falschen Bereich geraten.
Ne, für Kalientag habe ich, also das leer zu machen, das kenne ich gar nicht. Ich weiß
kennst
nur,
du gar man, nicht, ne?
Nee, weil ich habe ich habe nie Boote mit Klos. Ich weiß nur, dass man, wenn man am Ankerplatz morgens schwimmen geht, wenn du das Leute siehst, die schwimmen gehen, und auf einmal schwimmen die ganz schnell, dann weißt du, warum die ganz schnell schwimmen, das kenne ich von mir. Weil du musst schneller sein als der Sog hinter dir, weil sonst nimmst du alles mit. Das nur so als, ich sage jetzt nicht, was ich mitnehme, aber ja, es ist so. Also ist zusammenfassend,
bevor wir jetzt... schönes Thema.
Bevor wir jetzt zusammenfassen, also bevor du jetzt unten Gibraltar, Portugal an diesem Orca-Gebiet fährst,
Ja.
Ein Abend vorher vom Losfahren, liebe ich übrigens, mache ich sehr gerne, Oktopus machen.
Ja.
Na, kann man schön, kann man übrigens auch, ich mache immer, was lecker ist, in Oktopus ist kein Witz, und dann mit Schwein kombiniert und natürlich Gemüse und Salat dazu. Das ist eine sehr leckere Kombination.
Ja, okay. Also
schön Oktopusarme essen, wie blöd, schön vom Grill, erst kochen, dann vom Grill. Danach ein Liter Rizinusöl und dann los gleich, dass du bereit bist, wenn die Orcas kommen, legst du denen einfach einen Teppich mit Orca-Geschmack hin.
Es wäre ein Versuch wert.
Fängst du damit, wenn du der den Tipp, das Tippspiel verliert, der macht es. Auf einem Contender.
Ja, da habe ich aber auch keinen Fäkalientank.
Nee.
Oder man schippte man das einfach mal dann so über Bord. Ja.
Aber ich sag nur, zieh eine Rettungsweste an. Du weißt, was jetzt kommt.
Ja.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekoma für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekoma kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekoma einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekoma, www.sekoma.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekoma, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, und womit wir beim Hauptthema sind, wir haben, um ehrlich den Hörern zu sagen, wie das so abläuft bei uns, wir sprechen immer vorher so drüber an dem Tag vorher oder am gleichen Tag, über welche Themen reden wir eigentlich. Wir machen das eigentlich relativ spontan und frei, also es gibt ja kein Skript. Wir haben jetzt echt überlegt, wir haben ja diese Vendée-Specials, reden wir jetzt wieder über die Vendée und wir sind beide, glaube ich, zum Schluss gekommen, ja, weil ist halt so, wenn wir ein Fußball-Podcast wären, würden wir während der EM auch nur über die EM sprechen und ist halt gerade EM, vielleicht sogar noch besser. Und deshalb reden wir jetzt über die Vendée und über Boris. Es gibt Neuigkeiten. Er hat vor 2 Stunden ein neues Video gepostet. Und du hast jetzt gerade gemacht das Thema Will Harris, was ich total spannend fand. Ich habe das Video auch gesehen. Erzähl mal, Will Harris hat so eine Prognose abgegeben, ne? So ein Routing rausgegeben.
Ja, ich finde das ja auch immer ganz spannend. Wir haben viel gerätselt, wie denn das eigentlich aussieht und wie der überhaupt zu der Entscheidung gekommen ist, da so weit in den Norden zu fahren. Und naja, und haben viel über diese Routing-Programme erzählt. Und und Will beschäftigt sich ja da hauptberuflich mit. Und er hat im Grunde jetzt auch einfach mal visualisiert, hat er ja schon öfter gemacht, wie denn dann die Routen aussehen, die dieses Programm ausspuckt. Und das muss man sich immer mal so da so vergegenwärtigen, weil ja wird schon viel spekuliert. Ja, und wieso macht er das? Wieso fährt er da oben rum? Und er tatsächlich, das finde ich ja ganz spannend, dass Boris befeuert das ja selber so ein bisschen. Ja, und ich habe mich inspirieren lassen. Und also mir ist noch nicht so ganz klar, ob er da tatsächlich wirklich bewusst so ein Cliffhanger aufbaut. Ich habe es jetzt mal Cliffhanger genannt, diese Story, weil der muss ja auch diese Berechnungen da haben. Klar, das kann alles sein, dass es dann irgendwie dann doch nicht so aufgeht, aber diese, wenn das jetzt relativ stabil ist und wir hatten ja auch schon Informationen dazu, dass die Wettersituation doch sich jetzt langsam da echt stabilisiert haben soll. Mir ist das Wort Omega hoch im Kopf geblieben. Ne? Von Sebastian Wacher hatte das so beschrieben. Das heißt immer, dass es dann recht stabil so bleibt. Und wenn das dann so stabil bleibt, das Wetter, was die letzten Tage eben nicht so war, dann kann man wohl auch diesen Routenberechnungen sehr, sehr gut vertrauen. Und ich sag mal, auch Will Harris hätte das Ding nicht veröffentlicht, wenn er sich da nicht relativ sicher wäre, sonst macht er sich ja lächerlich. Also er, und das ist quasi die zentrale Aussage, sagt, dass Boris
fast anderthalb Tage früher, als diese Südgruppe da ins Ziel kommt.
Das finde ich übrigens ganz kurz. Da muss man nicht Will Harris zu sein. Wir haben ja heute telefoniert, heute Vormittag schon oder heute Mittag. Mhm. Und da habe ich ja gesagt, also ich mache mir wirklich, ich arbeite zwar, aber ich sitze auch manchmal wirklich an einem Tracker und spule diese Windvorhersagen vor, bis 72 Stunden. Das Lustige ist, ja, es ist stabil, aber eigentlich ist es nur bei Boris relativ stabil. Da oben bläst dann irgendwann, so ist meine Vermutung, also mit diesem nicht genauen Wind, in diesem Tracker ist natürlich der Wind nicht so, wie diese Grip-Files da haben. Sagen, aber dennoch muss man sagen, das fußt ja auch auf einem Modell. Also
ja, ganz, ja, klar.
So, genau. Die nächsten, also ich glaube, man kann 72 Stunden vorspulen und in diesen 72 Stunden bläst der Wind praktisch von einem Punkt, den Boris irgendwann, ich würde mal sagen, in den nächsten 24 Stunden erreicht, bis in den Hafen, in die Hafenanfahrt von Le Sable d'Olonne. Das heißt, der hat dann echt Downwind runter und das ist relativ beständig. Also da, ich habe da jetzt die Flaute, von der gesprochen worden, jetzt nicht gesehen. Oder ich kann sein, dass ich den Kurs falsch setze, aber so richtig viel kommt da nicht. Unten die ballern jetzt gerade wie blöd, auch mit Dallin, der jetzt gerade kreuzt. Das Problem ist, die fahren in, wenn ich es richtig erinnere, die fahren jetzt in eine Flaute rein von vorne. Und wenn die südlich der Azoren, was sie ja machen, die unten, die haben dann nur noch Wind von vorne. Das heißt, die kreuzen sich echt einen Wolf. Und Dallin wird auch nicht Spaß haben, weil der wird auch nicht direkt einen Kurs nehmen können. Und Boris, und das habe ich heute gedacht, also ohne jetzt zu berechnen, wie viele Meilen macht der am Tag, aber ich dachte so rein, so in meiner Hausfrauennavigation, die ich kann, dachte ich, na gut, ich glaube nicht, dass das Rennen verloren ist für den, weil der wird jetzt da komplett einmal, das hat er in seinem letzten Video, zwei Stunden ist es, glaube ich, alt, wir nehmen jetzt auf, um 19.34 Uhr ist es gerade, also irgendwann um 16, 17 Uhr ein Video gepostet, Gentleman Sailing hat er das genannt, das kannte ich nicht, kennst du den Ausdruck, dass man dann vorm Wind da runterfährt?
Darauf wartet... Feststehenden Eindruck nicht.
Okay, darauf wartet er jetzt, er hat das so genannt.
Ja, ja.
Und das finde ich jetzt, im Moment denkt man so, Alter, hat der Meilen verschenkt. Und ich glaube, der wirft gerade seine Coins in den Automaten und das zahlt sich einfach aus.
Definitiv ist das so. Ich will ja nur darauf hinaus, dass er da tatsächlich jetzt so, also die letzten Aussagen war ja heute Morgen auch schon, wer weiß, er glaubt eigentlich nicht, dass er das noch schafft an der Südgruppe vorbei. Und dagegen steht jetzt das, was der Computer sagt von Will Harris, und den hat er natürlich auch an Bord. Da steht anderthalb Tage früher im Ziel, nämlich am Samstag.
Ganz ehrlich, wenn ich da einhaken darf kurz, ich glaube, dass ich halte Boris für sehr klug.
Ja.
Und wenn er nicht klug wäre, würde er sagen, naja, ich komme auf jeden Fall vor denen ins Ziel. Wenn er irgendwas schief geht, dann sagen sie alle so, boah, bist du doof. Und so werden sie sagen, das war cool. Also ich glaube, dass ich weiß nicht, ob ich es ihm, es ist für mich immer ganz schwierig, über Leute zu sprechen, was sie so denken, was sie machen, was sie tun. Und ich kenne den persönlich, war mit dem mal essen, das war total nett, übrigens auch seine Initiative, der hat mich mal irgendwann angeschrieben vor ein paar Jahren, sagte, ich würde dich gerne mal kennenlernen, dann waren wir in Hamburg echt total nett essen und also ich kenne den, aber ich mut mir da jetzt nicht zu oder maßen mir nicht an, den irgendwie einschätzen zu können, was er so denkt, aber ich sag mal so, ich wäre nicht überrascht, wenn er gambelt, aber es nicht zugibt zu gambeln, also wenn ich gambeln würde, würde ich nicht zugeben, dass ich gamble, weil wenn du das Gamble verlierst, bist du der Idiot. Und so hast du eine Erklärung, du bist ja, okay, cool, raus. Also der wird nicht Letzter, das glaube ich nicht. Der wird ziemlich weit vorne landen. Wir haben ja ein Tippspiel, ich habe ihn ja auf 1 getippt. Wenn ich die Chance hätte, nochmal neu zu tippen, würde ich den Tipp nicht ändern. Ich glaube, es gibt eine Chance.
Nein, ist ja auch nicht so. Ja, na, definitiv. Ich will ja nur darauf hinaus, ich glaube auch, dass er schlau ist, aber jetzt gar nicht im Sinne von Gamblen, sondern dass er einfach ein Medienprofi ist. Und wenn der jetzt sagen würde, ich bin jetzt anderthalb Tage früher im Ziel, dann wäre einfach die Luft so ein bisschen raus. Und das ist, glaube ich, so dahinter. Dennoch muss man natürlich sagen, nichts ist je sicher bei so einer Regatta. Und auch wenn wir hier alle vor dem Trecker dann irgendwie sitzen und du siehst dann nur die Schiffchen fahren und dann ist da immer noch, und wenn er auch sagt, Gentleman Sailing, ich meine, wenn er das dann wieder losgeht, das Geballer mit über 20 Knoten, dann kannst du sofort irgendwo draufknallen. Und das bleibt dem ja auch ungenommen. Es geht ja nur um Klar. die taktische Entscheidung. Und ich glaube tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, das entspricht dem, was, ich sag immer so, was man so unter Regattaseglern sagt, und das kann man durchaus verallgemeinern. Jemand, der sich quasi so exponiert, wie er es jetzt getan hat, dass du quasi, dass einer alleine auf eine Seite rausfährt, das ist schön, und man kann so eine Regatta dann mal gewinnen, aber eigentlich ist es dann auch, wenn es denn wirklich nur ein Gegamble wäre, ja, dann setzt du, man sagt, gibt auch den aus, Lack oder Kack. Also dann sagst du, ich fahre jetzt da mal raus, und wenn es was wird, dann gewinne ich, wenn nicht, werde ich halt Letzter. Und dann kann ja sein, dass er dann gewinnt, und dann ist es aber eigentlich auch keine große Leistung, weil, hat halt voll auf die Karte Glück gesetzt. Das ist in dem Fall nicht so. Und deshalb finde ich es auch nicht so. Sehr, sehr spannend. Ich bin heute Morgen, habe ich noch mal eine längere Geschichte geschrieben, da zurückzugehen zu dieser Entscheidung, ist eigentlich dazu gekommen? Ne? Also, und da fand ich jetzt auch sehr interessant, was Charlie Darlene dazu gesagt hat, weil der will, für den ist das eigentlich auch nicht toll. Der ist gut, wenn er jetzt diese Regatta da gewinnt, alles gut, auch für Sponsoren. Aber eigentlich willst du mit den anderen segeln. Der muss noch ein paar Meilen testen eigentlich, weil er die letzten Transats gar nicht mitgemacht hat. Und auch bei dem auf der Hinregatta, da wissen wir auch zum Schluss, da hat er irgendwelche Sachen kaputt. Also konnte sich gar nicht. Er will ja für. Eigentlich ist es alles Training für die Vendée Globe. Früher gab es diese Regatten nicht. Also bei dem letzten Zyklus, dass du wirklich so eine Serie machst, auch nochmal über den Atlantik und wieder zurück für die ganze Klasse. Das ist ja cool für uns alle. Wir hätten sonst immer nur alle 4 Jahre über die Vendée gesprochen. Jetzt hat man zwischendurch, kann man da auch was drüber reden.
Ja, abgesehen ganz kurz, dass man früher so gedacht hat, ja, wer ist denn Favorit? Wer ist schon? Im Moment wird alles so umgewürfelt, dass du für die Vendée Globe, ich finde es total schwierig, da irgendwie jetzt so einen rauszupicken, weil es ist, man guckt mehr rein, klar, auch in so ein Darlene oder Darlene, wie der heißt, Nicolas Levent, der hat irgendwie Pech gehabt mit seiner Nase, und dann gibt's ja noch ein paar andere, die da irgendwie auch noch richtig gut sind. Das Ding ist, die irgendwie zeigen sich alle irgendwie. Und was ich jetzt bemerkenswert finde, ob es auf der Rücktour ist, dass es gab noch keine großen Schäden. Das kommt auch noch dazu. Wo man denkt, ja gut, vielleicht diese ganzen Vorbereitungsregatten führen auch dazu, dass die Boote vielleicht ein bisschen ausgereifter sind, denen halt nicht irgendwie ständig alles um die Ohren fliegt, oder?
Auch. Wobei man sagen muss, bisher war er da doch sehr flau, ne? Also dann passiert natürlich auch nichts.
Naja, jetzt im Moment ballern die ganz ordentlich, ne?
Ja.
Da unten und erinnere dich an die Videos von Boris am Anfang, das vergisst man ja.
Ja, stimmt. Aber er war ja nur alleine da oben.
Ja, das
wo er das gerüttelt hat, weißt du? Ja. Da sind die anderen unten, haben in der Flaute gelegen und er ist dagegen angeknallert. Aber Ja, aber wie gesagt, ich will nochmal drauf zurück auf diese Situation, als es dazu gekommen ist. Und das ist da, ich habe es mir nur vorgestellt, das ist wie auf dem Baggerloch, wenn da irgendwie eine Bö ankommt, und da war es vielleicht sogar noch dunkel im Moment. Aber wie Darlene erzählt, die lagen ja alle da zusammen mit den 6, 7 Booten der Spitzen, und sie waren alle da, und von hinten kam diese Front mit dem leichten Wind, die hat so immer so einen nach dem anderen, muss die da so reingezogen haben. Und dann hat er das ja wirklich den Levent dann auch, sagt er ja, auf seinem Tracker, wahrscheinlich, weil ich glaube, das Ding, das war dunkel, das war eher so AIS-mäßig, so habe ich es verstanden, am Bildschirm gesehen, wie der so ein bisschen da seinen Kurs änderte, so, wo man schon sehen kann, oha, der kann gerade, wird schon von der Flaute da eingesogen. Dann hat er einfach ein bisschen abgefallen, hat ein bisschen Gas gegeben und ist ein Stück rausgefallen. Das heißt, es ging da um Meter.
Ja.
Ob du jetzt in diese Front da reingezogen wirst oder nicht. Und Boris war ja direkt nebenan. Der hat jetzt davon nicht so viel erzählt, aber der muss eben auch da oben dann plötzlich den Wind eben noch gekriegt haben, wenn die anderen da reingezogen wurden. Und das heißt, ja, plötzlich waren die beiden da allein auf weiter Flur, und dann spuckt der Tracker oder das Routenprogramm auch ganz andere Kurse aus, als wenn die da hinten in der Flaute liegen. Also das ist ist die Entscheidung und ja, und wenn dann Boris auch so, okay, ich glaube, er hat sich nur ein bisschen geärgert, nicht mit Darlene gefahren zu sein, dass, weil er einmal sagte, ich bin so ein bisschen, habe mich inspirieren lassen, da oben in den Norden zu fahren, dann wäre er ein bisschen mehr in der Mitte, dann wäre es nicht ganz so alleine da, aber alles andere, ja, ist glaube ich gar nicht jetzt so hasardeur und er wendet sich eben dagegen, daher kam ich ja, er möchte nicht jetzt als der Spieler gesehen werden, nee. Das will auch kein Segler.
Ist er, glaube ich, auch
das
nicht.
Ist auch,
nee, aber klar, hat, das ist also, ich glaube, so, das ist natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, dass er so ein bisschen gambelt. Das wäre in jeder normalen Wetter-Wind-Situation wahrscheinlich, hätte sich um, weiß ich nicht, 20 Meilen gehandelt, so südlicher oder nördlicher. Es war halt jetzt gerade da so, dass es einfach nur drei Ausfahrten gab und du warst halt gerade irgendwie an dieser Linksabbiegung denkst du, ja gut, jetzt fahre ich da einfach hinterher und dann siehst du, scheiße, es ist echt eine beschissene Einbahnstraße, die erstmal mich jetzt irgendwie, weil was soll er machen, er kann ja nicht umdrehen, die mich erstmal da Richtung Grönland fährt, aber ich muss jetzt natürlich draufbleiben und ich glaube, dann hat er, vielleicht sieht er die Option, dass er sagt, naja gut, wenn ich jetzt hier einigermaßen durchkomme, dann kann ich irgendwann, hier irgendwie runterfeulen nach Lissabon.
Klar.
Ich fand übrigens auch, was ich total lustig fand, gestern Abend dieses Video, wo der mit der Mütze da stand und hat die Vögel gezeigt und hat, fand ich erstmal ganz, ganz toll. Und das, ich weiß nicht, ob du das hast, das hat wahrscheinlich ganz wenig Segler. Der hat da erzählt, ich weiß nicht, wer es war, irgendeine Frau in New York, sich mit ihr unterhalten. Scheint, also das ist meine Vermutung, eine Meeresbiologin zu sein und die hat gesagt, gesagt so, what's underneath? Also denk immer dran, was unter dir auch ist. Wenn ich ehrlich bin, denkt man da als Segler eigentlich nie dran. Also du fährst auf einer Wasserfläche, aber du denkst da nicht an diese Welt und gerade auf dem Atlantik, die da unter dir noch passiert. Da ist ja, das ist ja nicht ein bisschen Wasser und eine Alge und ab und zu kommt man Fisch durch. Und das hat er gestern noch mal so betont. Das fand ich so für mich, fürs Gefühl, für meine nächsten Segeltouren, ja, also nett, also was du alles zu respektieren hast, also nicht nur den Wind, sondern unter dir ist eine komplette Welt. Weißt du, was ich meine? Das fand ich, ich finde diesen Aspekt, den hört man so selten, das fand ich total schön. Dann finde ich irgendwie, und aber am lustigsten fand ich, dass nach diesem Video, wenn du die Kommentare liest und auch in den sozialen Medien und in YouTube und überall, ja, jetzt dümpelt der da rum und das ist so total, also ist, im Moment verreist ihn keiner, aber oh, es ist hart, da so mit so rumzudümpeln, die anderen fahren und die sitzen auf ihren Volz und du parkst das Boot, wo ich immer denke so, alle, die das kommentieren, er dümpelt rum und parkt das Boot, ihr müsst euch im Klaren sein, der fährt 6 Knoten, bei euch ist das Rauschefahrt. Wenn du mit nach Marstall fährst von Schleimünde und hast irgendwie 6 Knoten, dann sagst du, boah, ich bin da heute so rübergeballert und der hat null Wind und fährt genau die Geschwindigkeit. Und heute hat er erzählt, er ist irgendwie, er hat 7, 8 Knoten Wind und fährt 7, 8 Knoten. Das finde ich auch mal so krass. Also,
ja, das ist völlig irre.
Aber der genießt, ich fand heute schön, der genießt es.
Ja.
Also der sieht zufrieden aus. Also trotz, dass das, ich glaube, der muss jetzt auch nichts beweisen da auf der Tour. Der wird es natürlich gerne gut abschließen. Das wird er vermutlich auch machen und ich vermute, er weiß, dass er nicht Letzter wird. Also mein Sohn sagt immer, Papa ist Bummelletzter, wenn wir die Treppe hochgehen. Bummelletzter finde ich sehr schön. Der wird nicht Bummelletzter. Aber ich glaube, der ist so mit der Hintour zufrieden. Ich glaube, der ist mit dem Boot zufrieden. Der macht mir, habe ich schon mal gesagt, der macht mir echt einen guten Eindruck gerade, der Mann. Ich würde ihm auch gönnen, dass er gewinnt. Das fände ich großartig.
Ja, das wäre cool. Das wäre für alle jetzt irgendwie cool. Ja. Aber du hast ja recht. Ich glaube, der muss das nicht. Und das fand ich ja auch, wenn man sich das so bewusst macht. Er hatte diese ganzen Sachen, wo es nur um Bootsdesign geht und wo es eigentlich blöd ist, von jemandem wegzusegeln, weil du keinen Vergleich mehr hast. Das hat er ja im Grunde alles schon hingekriegt. Er hat bewiesen, auch damals schon bei der Cap Horn-Etappe, dass das Schiff genau da funktioniert, wo es funktionieren soll, nämlich im Southern Ocean. Und er hat auch bei der Hinregatta eben auch bewiesen, dass die neuen Foils jetzt funktionieren. Er ist dann mit Richomme auf höchstem Niveau gesegelt. Und also das ist im Grunde alles abgehakt. Da kann man sich jetzt auch das jetzt einfach mal so ein bisschen leisten. Das spielt da ja auch mit. Also, dass sie diese, sag ich mal, professionellen Überlegungen ja im Grunde abgehört. Jetzt kann er im Grunde auch so ein bisschen spielen. Und das hat sicherlich, weil er sagte ja auch, er hat nicht gegambelt, sondern hat sich das doch länger überlegt, ob er da wirklich hinfährt da oben. Und wie gesagt, beim letzten Mal bei der Transat, das habe ich heute Morgen auch nochmal rausgesucht, bei der TGW, da hat er ja auch diese Möglichkeit, hätte er die Möglichkeit gehabt, im Norden rumzufahren, und hat er dann nicht gemacht, weil er eben auch, das war für mich auch sehr professionell gedacht, also er hätte es auf der Nordroute gewinnen können, das Ding, ja. Aber eigentlich war Passatwind, Ballern angesagt, wie performe ich gegenüber den anderen neuen Booten, und das ist dann einfach überlagen, da wäre alles andere, jetzt immer irgendwo in die Ecke zu fahren, um irgendwie so ein Rennen zu gewinnen, wo es eigentlich in Anführungsstrichen um nichts geht, ist dann auch, ja, wäre einfach unprofessionell. Ne? Ja. Aber ich finde tatsächlich nochmal diesen Aspekt mit der Biologin finde ich interessant. Ich habe da noch eine Geschichte, die habe ich vorbereitet und auch schon was gesammelt, aber eigentlich nicht so richtig fertig bekommen. Das geht immer so ein bisschen unter, dieser Umweltanteil, ja, für den ja Malizia im Grunde auch steht. Und ich fand das ja ganz, ganz witzig. Er hat ja nicht nur, also die Frau, die er da zitierte, das ist ja, ist der Name noch präsent? Weil
ich habe den nicht richtig verstanden, muss ich sagen.
Ja, aber das ist irgendwie ich habe die mal gegoogelt, eben gerade für diese Geschichte. Das ist wirklich eine Legende unter diesen Meeresbiologen, auch schon, glaube ich, über 80. Und er hat auch ein paar Selfies mit ihr gemacht, sie in den Arm genommen, weil tatsächlich Malizia so ein Symposium da in New York organisiert hat, wo dann auch jemand von der Bundesregierung da war, ich glaube 4, 5 Leute, und dann haben sie so eine Diskussionsrunde da gemacht zum Thema Umwelt und hoch und runter. Also das ist immer relativ schwer medial so aufzubereiten, finde ich, weil natürlich die Themen, also für unsere Leser ist natürlich irgendwie spannender, wer segelt jetzt, warum, wie schnell und so, und dann diese tiefergehenden Sachen, finde ich auch gut, aber da muss man sich schon ein bisschen reinhängen. Aber ich fand das nur ganz, ganz witzig vor dem Hintergrund. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich zeitlich parallel war, aber ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommst. Die haben doch so eine Vendée Globe Aktion da in New York gehabt, wo plötzlich diese ganzen Skipper mit Ölzeug durch die Stadt gelaufen sind. Hast du die Bilder gesehen? Nee. Ja, die haben so eine Promotion-Tour im Grunde gemacht, weil ich sicher auch keine Sau für die Vendée Globe in Amerika interessiert. Die wussten, die sind ja nach New York da auch an den Steg angekommen, da, oder auch in Newport, der Miko hatte das doch erzählt, da standen dann zwei, drei Leute, Peoples, ja. Und haben die da angenommen. Naja, und die haben so eine PR-Aktion eben gemacht und sind dann eben da bei den Touri-Aktionen, sind auch, glaube ich, auch über die Brooklyn Bridge gelaufen, alle in Ölzeug, die ganze. Naja, und Boris war halt nicht dabei. Und da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich sitzt der gerade, und dafür gab es von ihm dann die Bilder, wie er wirklich im Anzug und mit Krawatte, meine ich sogar, mit oder ohne, ja, auf jeden Fall bei diesem Talk quasi referiert, nee, über Umweltthemen. Und das war irgendwie so, ich habe mir nur vorgestellt, sag mal, die anderen Skipper, die denken wahrscheinlich auch, was ist das? Also jetzt ist er hier nicht bei uns, macht er eher so einen auch wichtig. Also da ist, glaube ich, ganz schön, die Balance zu halten, um dann auch nochmal unter den Skippern quasi ich bin einer von euch, aber das sind dann im Grunde tatsächlich visuell auch schon Welten. Die anderen machen da, sag ich mal, so eine Clown-Veranstaltung und müssen sie vielleicht auch machen da in New York. Und er macht eigentlich ein sehr wichtiges Umweltthema, und die Inhalte wurden auch thematisiert, und es waren alles wichtige Personen, unter anderem eben diese Biologin oder Meeresforscherin mit dabei. Also das sind schon dann nochmal, hat eine andere Tragweite, eine andere Fallhöhe, die er mit diesem Thema transportiert. Und wenn die Vendée Globe Organisation selbst hat auch was zum Thema Umwelt gemacht, ja, jetzt wollen sie auch bald dann irgendwie Segel, Umweltfreunde, gibt's ja immer so, die drehen immer so ein paar kleinen Schräubchen, um da auch da in dem Bereich Umwelt auch ernst genommen zu werden. Aber so richtig, finde ich, sie geht nur ganz vorsichtig ab. Und da macht Malizia für sich eigentlich. Und da hängen ja auch die ganzen Sponsoren dran, muss man auch wieder sagen. Aber das ist ein viel ehrlicheres Thema. Und das, naja, und das ist deshalb, ist das, wenn er so darüber referiert, also auch auf dem Boot und was ist unter Wasser. Und das ist eben nicht nur so dahergesagt, sondern das er steckt schon drin in dem Thema da. Ja.
Fand ich auch. Ich habe heute kurz gedacht an eine Situation, wo ich mal aus der Schlei raus bin, Schleimünde, morgens, sonntags morgens um 8 und vor mir ein Boot war und wir sind, der ist bei mir mit mir zusammen irgendwie in der Brücke Kappeln um 7 Uhr, keine Ahnung, um 7 Uhr durchgefahren. Die fuhren immer vor mir und in Schleimünde ging schon die dritte Büchse über Bord. Das war, glaube ich, Jim Beam Cola. Da habe ich A gedacht, irgendwie, ey, seid ihr noch ganz dicht, ihr Alkis? Und B, wirklich morgens früh, und B, habt ihr eigentlich eine Meise, das ins Wasser zu schmeißen? Also, mir hat doch mal jemand gesagt, ja, du, das ist Weißblech, das verrostet ja. Ja, und das hatte ich heute wirklich lustigerweise im Kopf, wo ich gedacht habe, so, guck mal, was unter dir ist. Und das Spiel, ich rauche ja. Ich habe noch nie eine Kippe ins Wasser geschmissen. Ich habe immer irgendwie einen Aschenbecher oder irgendwas, wo ich sie, manchmal stecke ich sie auch in die Hosentasche, wenn kein Aschenbecher da ist. Also nicht brennend. Aber so, weil ich das natürlich nicht mache, aber ich finde, das mache ich jetzt nicht, weil ich immer denke, was da unter mir passiert. Aber natürlich weißt du, da ist noch was drunter. Aber ich finde es viel krasser. Das fand ich total schöne Anregung. Und das ist das auch, was du bestätigst, was du sagst, dass er dieses Thema aus Bewusstsein ruft. Dieses Bewusstsein für Leute, die auf dem Wasser unterwegs sind. Man sagt ja auch, wir sind auf dem Wasser unterwegs. Dass man sagt, ja, du bist ein kleiner Teil. Unter dir passiert viel, viel mehr von dem, was du da bist. Also eine Welt, die wir zum Teil nicht mehr erforscht haben. Ja, gerade wenn du über den Atlantik fährst, in diesen Tiefen, du weißt ja gar nicht, was da passiert. Also das ich finde generell, muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, wenn Mikuso erzählt aus Frankreich, der, wenn er mit seinen Kollaborateuren da zusammensteckt beim Boris Erman, so, wenn er so erzählt aus dem Nähkästchen, dass Boris da gar nicht so auf der Top-Liste auftaucht und so, da müssen die auch ein bisschen umdenken, weil der macht, glaube ich, eine tierische Werbung. Er kommuniziert auf Englisch, den verstehen auch alle. Für diese Veranstaltung, auch für die Vendée, der ist ein irrer, übrigens, wie es auch Alex Thompson mal war, ne?
Ja, definitiv.
So, und ich finde, das kann auch so eine Veranstaltung und Frankreich und die Seglerszene auch, glaube ich, ein bisschen wertschätzen, weil ganz ehrlich, ich will jetzt nicht wieder das Fass aufmachen mit Frankreich. Ich finde Frankreich ein fantastisches Land. Ich kenne ganz viele Franzosen. Ich liebe das da. Aber wenn die sich so einkapseln würden, wie sie es auf der Hinroute gemacht haben, mit diesem nur, wir sind nur noch Französischen, am besten nur Franzosen mitfahren, dann wird es auch schwierig mit der Veranstaltung, weil dann habt ihr auch diese internationalen Sponsoren auch gar nicht mehr und die Aufmerksamkeit nicht mehr. Also muss man, finde ich, auch dankbar sein, dass es so Leute gibt wie halt Boris Herrmann oder auch, ich habe drüber gesprochen, Conrad Coleman, der bei der vorletzten für so viel Bambule, oder Sam Davis, Pip Herr, die ganzen, ich sag mal, Nicht-Franzosen, die mitfahren und die ja zum Teil echt schöne Sachen posten und für so Sympathien sorgen, ne?
Ich glaube aber, das ist denen durchaus bewusst, also den Organisationen, und ehrlich gesagt, die sind ja jetzt auch, das ist ja eine Rekordteilnahme, die ist ja die letzte, wo die war so ein Riesenerfolg, gerade wegen der internationalen Teilnahme. Man muss auch mal, da fährt auch der Chinese mit, ich glaube, der hat die meisten Follower von allen, der wird, den fährt komplett unterm Radar. Also die machen das schon, das ist auch tatsächlich ein vielfach kommuniziertes Ziel, internationaler zu werden. Das ist, glaube ich, auch die eine Sache auf dem Marketingbereich. Die andere Sache, was Mikko, glaube ich, eher erzählt, ist so, die Internationalen werden gerne so gesehen, dass sie da mitsegeln, aber wenn sie dann gewinnen, also ein Alex Thompson, der war ja nun, hat nah dran, das zu gewinnen, der war auch wirklich ein Sympath, der war auch angekommen da bei den Franzosen, Aber ich glaube, wir waren dann doch ganz froh, dass er im Endeffekt dann doch nicht gewonnen hat. Also das ist dann auch relativ klar. Aber im Endeffekt tut das ja natürlich genau dieser Veranstaltung gut, sonst würden die da unter sich nachher segeln wie früher immer und dann wird es auch keinen interessieren.
Ich habe mich mal mit jemandem, der Sportmarketing studiert hat und auch segelt, über diese Alex Thompson Hugo Boss nochmal unterhalten. Mhm. Ich habe das auch teilweise mitgekriegt. Der war für Hugo Boss Glücksfall. Und die haben den ja nicht, also was die Segler über den denken, war einer Firma wie Hugo Boss völlig egal.
Ja.
Die haben den halt in ihrer Modemuffe vermarktet und den überall hingestellt und Bilder gezeigt und so und auf jeden, weißt du, Messen, Veranstaltungen, Fashion Shows, bla bla bla, haben immer diese Modeleute, die von Segeln überhaupt keine Ahnung haben, also so und sich dafür auch gar nicht interessieren, die haben mir gedacht, das ist der krasseste Segler, den es jemals auf der Erde gegeben hat, weil für die zählt nicht, ob der eine Vendée Globe, dann sagen die so, was ist das? Was ist die Vendée Globe? Das ist ungefähr so wie auf dem Dümmer eine Contender-Regatta für die. Ohne dass jetzt.
Hallo?
Oh, ja, ja, okay, ich hab's ja nicht. Ja. Ich schneide es nicht raus, ich lasse es erstmal mal stehen. Ja. Ne? Okay. Nein, aber die finden halt einen Keelwalk, einen Mustwalk und das hier, weißt du, diese Bilder, wo der dann abgeborgen wird und das Boot sinkt im Hintergrund, das ist für so eine Firma wie Boss, die in dieser Modeszene sind, ist das ein tierischer Glücksfall gewesen. Das kannst du marketingmäßig gar nicht mehr toppen. So, also, und ich glaube auch Boris, und hat er jetzt nicht diesen, so eine Firma wie Hugo Boss dahinter stehen, aber der ist für diese ganze Veranstaltung Glücksfall. Das finde ich, der macht das so super. Jetzt hat man ja auch mal was von Dallin gesehen, wo ich ja gesagt habe, die Stimmung ist schlecht an Deck, aber die ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Der hat ja mal gelächelt. Nö, ne? Ich habe jetzt gerade geguckt im Tracker. Ja. Boris ist jetzt auf 7. Aber was lustig ist, er fährt mittlerweile, dein Speed geht immer höher. Jetzt hat er schon 7,8 Knoten. Jetzt hättest du schon mit Leli La schon Schwierigkeiten. Selbst mit Maschine. Und Dallin, der jetzt immer zweistellig war, fährt jetzt auch nur noch 9,6 Knoten. So. Mhm. Und ich glaube, wenn wir morgen früh wach werden, hat Boris mehr auf der Uhr als. Warte mal, was ist denn? Ich gucke jetzt 94 Stunden, bin ich hier ich habe wirklich, man ist doch echt bescheuert, ne? Ich habe 94 Stunden vorgespult, Windvorhersage im Tracker. Hm. So, jetzt bin ich wieder normal hier.
Sehr genau.
Morgen früh, Winds, warte mal, 12 Stunden, 13 Stunden. Ja, dann könnte Boris langsam, auch wenn er nicht schneller ist, fährt er dann schon mal in die richtige Richtung. Also im Moment fährt er auch in die richtige Richtung. Er fährt auf jeden Fall. Genau. Im Moment fährt Dallin in die Orcas rein. Also Fäkalientank voll machen.
Stimmt, man muss ja sagen, er fährt ja nach Spanien, da lauern ja die Orcas, die fahren ja viel näher da dran. Was ich übrigens auch ganz interessant finde, man sieht ja auch, dass hier Clarisse Krämer und Dutroux, die fahren ja jetzt auch, sag ich mal, die Nordroute, obwohl die unten um die Azoren hätten rumfahren können, aber die fahren jetzt, sind jetzt quasi nördlich abgebogen. Und der Grund dafür ist, der auch logisch, ich weiß nicht, ob bei Dutroux auch, aber bei Clarisse, die hat es gesagt, ja, sie will einfach nicht am Ende da die spanische Küste hochkreuzen, ballern, und zwar nicht wegen der Orcas, könnte vielleicht, das sagt sie vielleicht nicht, aber, sondern weil da kommt ja nachher dann der richtig krasse Wind von gegen an, und das ist, sie muss ja ins Ziel kommen, sie braucht noch diese Meilen, das gilt übrigens für alle, die da so auf der Kippe stehen, damit sie sich für die Vendée Globe qualifiziert, da geht's eben nicht um den Platz, und unten, die da alle unten rumfahren, die müssen nachher einfach brutal dagegen anknallen, das ist, da kann das dann, wie hast du eben gesagt, Gentleman Sailing da oben
90. Ja, das hat aber Dallin auch noch vor sich. Also wenn du jetzt vorspulst, der Wind kommt aus Le Sable. Also und zwar exakt. Also der wird jetzt nicht irgendwie da gemütlich runterfahren können. Also wenn man jetzt so. Ich bin gespannt. Aber wir werden es ja sehen, das ist toll.
Eben, genau. Und Will sagt tatsächlich, also der muss, wenn du diese Kurve nochmal ansiehst, der ist noch auf der Seite, der muss also nicht kreuzen, sondern wird schon einen Anlieger da haben. Der weiß es ja nun am besten auf seiner Route da. Und das, aber dadurch, dass Ross natürlich von oben kommt, hat er einen ganz anderen Winkel. Also wenn Darlin dann durchaus auch gegen anfährt, aber die, sag ich mal, unten die Süden, die müssen richtig kreuzen, also mitwenden. Darlin fährt langsamer dann auch gegen an. Aber, und das ist ja dann, das ist eigentlich die, das eigentliche Spannende. Also das hätte ich jetzt auch nicht mehr gedacht, dass tatsächlich Boris da auch eine Chance hat, das noch zu gewinnen. Und Harris Tracker sagt ja tatsächlich oder Vorhersage, dass er sogar, weiß ich nicht, eine halbe Stunde früher im Ziel ist. Das kann man natürlich nicht so genau sagen. Aber das ist das Spannende, dass es tatsächlich nochmal ein Duell um Sieg gibt. Und das finde ich schon.
Wenn die am Ziel liegen, wenn die am Ziel ankommen, ne, dann müssen die auch anlegen, ne?
Ja,
die müssen in Frankreich anlegen, ne? Ja. Das ist sehr schön, weil ich habe kurze WhatsApp von Helge bekommen, der heute in Frankreich ist, in Lyon, und ein Anlegemanöver beachtet hat. So, der kommt jetzt und dann machen wir den Rest.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
So, Stefan, hier ist Helge. Ich sitze hier gerade am Fenster meines Hotels beim europäischen Westsystem-Distributor-Meeting und schaue auf die Rhone und sehe bei einem Anlegemanöver, wie es da offensichtlich nicht so ganz perfekt zugeht. Das führt ja oft zu Kratzern oder zu Beschädigungen. Wenn es ein GFK-Boot ist, im GL-Code, ansonsten bei einem Holzboot ist es dann auch schon im Holz oder ist es nur der Lack, oder bei einem Stahl- oder Aluminiumschiff ist es auch die Lackierung. Insgesamt vielleicht nicht so viel vom Blech. Aber da muss man überall irgendwas machen, damit es nicht allzu weit geht mit den Schäden. Erstmal sichern, das heißt, das kann man super mit einem bisschen 5-Minuten-Epoxy im G5 von Westsystem machen. Das ist erstmal eine Sicherungsmaßnahme, dass kein Wasser eindringt oder dass das Stahl anfängt zu rosten. Wenn man dann genauer untersuchen kann, kommt die Frage auf, wie tief ist der Kratzer, wie tief ist die Beschädigung, ist es im Laminat, dann muss da ein bisschen Laminat ersetzt werden. Das bei kleinen Sachen kann man das mit einem Glasfaserfüller machen, 402 von Westsystem. Oder man hat das Holz ein bisschen tiefer verletzt, dann kann man ein neues Stück Holz einsetzen. Das sind dann die Möglichkeiten. Aber zuerst einfach mal mit einem 5-Minuten-Epoxy einen kleinen provisorischen Flicken drauf machen sozusagen. Dann zieht da kein Wasser ein und dann ist es gut. Ja. Ich hoffe, das hilft erstmal auf die Schnelle. Dann noch viel Spaß. Tschüss.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist zu Ende.
Helge ist in Lyon. Wir sind auf dem Nordatlantik. Übrigens noch mal ganz kurz, bevor wir auf Oliver Herr zu sprechen kommen, noch abschließend dieser Folge. Ich fand sehr lustig, dass ich gelesen habe, dass Boris also nicht nur die Nordroute nimmt, sondern auch einen totalen Umweg fährt.
Ja.
Das stimmt nicht. Da habe ich gedacht, so, wenn du das schreibst, bevor du das schreibst, nimm mal einen Globus. Weil die Erde ist keine Scheibe, haben wir gelernt. Wenn sie als Karte dargestellt wird, ist sie eine Scheibe. Es gibt ein wunderbares Buch, über, also eine ganze Buchserie über Kartografie, die habe ich gelesen von unserem, na egal. Aber musst du mal gucken, also das, die Route, die er nimmt, ist sogar einen Tacken kürzer. Weil ich glaube, das habe ich dir das geschickt oder meiner Frau. Ja, ich habe mal geguckt. Muss mal Flightradar eingeben, irgendwie, weiß nicht, Frankreich, New York. die fliegen alle darum, die fliegen noch mal nördlicher über Grönland oben. Also das ist halt dieser Bogen, den du siehst, auch in dieser Strecke, die eingezeichnet ist, übrigens ja. Auf diesem Tracker, da ist ja auch so ein Bogen. Da können wir jetzt auch sagen, hey, warum macht ihr das nicht direkt? Mhm. Naja, weil das ist halt die Erdkrümmung mit drin. Deshalb sieht Grönland doch immer so groß aus. Grönland sieht immer größer aus als Nordamerika. Ist es gar nicht. Auf dem Globus sieht es halt anders aus. Also Boris hat eigentlich weniger Meilen zu machen. Darlene ist allerdings, glaube ich, noch besser dran, weil der praktisch auf der Idealinie fährt gerade, ne? Aber
Boris ja, genau.
hat auf gar keinen Fall einen Umweg.
Richtig, ich glaube aber im Umweg, man kann jetzt sagen, okay, ich du hast ja gesagt, was du meinst, das ist ja auch definitiv richtig und das haben wirklich einige gesagt, hey, wieso, das ist ja vielleicht länger. Aber eben diese Linie, die da eingezeichnet wird, das ist die kürzeste schon, ne? Und, und ich glaube, je näher man dieser, man nennt das ja auch Rump Line, ist desto, das ist der kürzeste Weg. Aber das hat natürlich gar nichts damit zu tun, wie die Wettersysteme da laufen. Insofern, diese ganze Tour da nach Norden hat schon seinen Weg verlängert und am Ende wird er wahrscheinlich, wenn er in Les Saules ist, die meisten Meilen auf der Uhr haben. Dann würde ich schon denken, okay, kommt drauf an, ob die da unten im Süden, wie oft die noch hin und her kreuzen müssen, so, ne? Und Darlene wird die wenigsten haben, weil der da im näher dieser Rumpline segelt als Boris. Aber ja, definitiv, das war durchaus eine interessante Betrachtung, als die Bilder, die du mir auch geschickt hattest, dass es da oben eben, das sagt man, dass es generell da länger wäre, das ist ja offensichtlich Quatsch.
Ich gucke gerade in den Tracker, 20.04 Uhr hat sich gerade wieder
Tracker-Checker.
Tracker-Checker. Boris ist jetzt 10,9 Knoten. Nee, das ist, Moment, das ist ja gar nicht. Das ist Charlie. Boris fährt aber, er ist jetzt, wo ist er denn? 11 Knoten.
Ja.
Leider fährt er wieder nach Grönland gerade. Er hat wieder schön in der Halse gefahren. Nee, also der, aber er kommt langsam in dieses Windgebiet rein. Also das ist jetzt nicht mehr, ich mach mal diese Messung da, das ist immer so lustig, auf dem Handy geht das gar nicht. Naja, so 100 Meilen, dann kann er ja schon mal, kann er Richtung Le Sable anlegen, den Kurs, und dann hat er auch wirklich Wind von hinten, da wird er immer wieder auf den Volz stehen. Ich find's, also ich weiß nicht, wann ich, also so ein D ist ja auch spannend, aber da hast du halt auch einen längeren Zeitraum. Ich finde das so mit die spannendste Regatta, die ich jemals so mitverfolgt habe. Weil das alles auch so krass absurd ist, wenn man diesen Tracker rauszoomt und dann sieht, wo die da. Du bist jetzt hier irgendwie zwischen Afrika und Grönland, fährt das Feld, ne? So ungefähr. Auf einer Höhe. Oder Island, wo sitzt er? Ja, das ist also, na gut, im Moment ist er Höhe Irland, wenn man das so betrachtet, ohne den, doch Höhe Irland, Nordirland. Und die unteren gondeln da so, ja, fast schon, was ist das, Kanaren legen die jetzt an.
Ja, ja, ja. Das sagte er ja auch. Ich fand dieses eine Foto, wo er da in seinem Wollpulli dann sitzt, diesen cool, so gerade, als ob er gerade aufgewacht wird. Und dann sagte er ja auch immer, ja, das ist schon irre. Ich meine, ich hab ja 8 Grad Wassertemperatur und da unten die Segeln jetzt ballern da wahrscheinlich im T-Shirt irgendwie da rum. Das ist schon.
Ich habe mal gerade so eine grobe Messung gemacht, 1200 Seemeilen Unterschied.
Ja.
Also das ist ja fast die halbe Strecke.
Klar. Es ist schon lustig. Wobei wir haben eben auch ein bisschen über Umwelt gesprochen. Also was ich schon auch sehr bemerkenswert ist, dieser Split kommt ja auch zustande. Da haben ja ganz viele jetzt, das muss man im Nachhinein vielleicht nochmal erfragen oder erhorchen. Also diese Wetterberechnung haben halt am Anfang nicht funktioniert. Also das, ob das jetzt Klimawandel ist, was auch immer, ich meine, das was kann wahrscheinlich dann Meteorologe eher erklären, aber sonst ist es ja relativ genau, was da alles, aber jetzt war ja da alles nicht, also wie gesagt, es kommt aus der falschen Richtung, der Wind, der kam, und dann ist er auch noch nicht so richtig berechenbar. All das wunderte mich schon, dass sie am Anfang da wirklich ja 2-3 Tage gesagt haben, Olaf, jetzt dreht sich ja alles, es stimmt nichts überein mit dem, was eigentlich die Computer sagen. Wie das jetzt genau, was da genau hintersteckt, ist mir auch noch ein Rätsel, weil bisher war das eigentlich doch immer, er bewegte sich da in so einem gewissen, in einer Bandbreite, so der, und das ist, glaube ich, auch die Fähigkeit von den Topskippern, da genau zu erkennen, wo ist denn mein Programm jetzt. Naja, wo hat das Probleme, wo gehe ich Risiken ein, aber es ist so einen gewissen Range bewegt und da hat er jetzt nun ganz viel überhaupt nicht gestimmt. Das habe ich jetzt mehrfach irgendwie gelesen, das müsste man vielleicht auch nochmal, weil und du hast ja nicht so wie jetzt bei einem, weiß ich, ja, jetzt wieder normalen Regatta auf dem See, wo du dann siehst, ey, da wird es jetzt da hinten, wird es dunkel oder es kommt eine kleine Böe, da fahre ich mal hin, sondern du guckst halt auf deinen Rechner und du musst großräumiger gucken und so funktioniert das Spiel halt bei den Offshore-Profis, da musst du schon irgendwie, müssen die Tools ja irgendwie stimmen oder du fährst halt, was wir ja auch gesehen haben, diese Oldschool-Regatta um die Welt, damit ohne hier mit Sextant und so und die sagen dann auch, naja, das ist wirklich, wir müssen gucken, was da kommt, fahren durch die wildesten Stürme, weil sie die auch nicht sehen. Das ist halt ein ganz anderes Thema, aber eben auch totales Glücksspiel, wer kommt jetzt wieder an und oder man sagt, nee, das ist klassisch Seemannschaft oder so.
Carsten, unser Vorhaben, das wir eigentlich vorhatten, dass wir heute nur einen kurzen Vendée- und Boris-Block machen, ist gescheitert.
Ah.
So, wir machen ja, wenn die ankommen, mit Miku nochmal ein Abschlussding. Das wird wahrscheinlich 8,5 Stunden dauern, so wie der Zeitpodcast alles gesagt. Wollen wir Oliver Herr da mit reinnehmen und jetzt einfach den Deckel drauf machen?
Ja. Würde ich sagen, das ist sonst vielleicht gleich zu lang. Ja, das war ja tatsächlich auch noch eine krasse Geschichte.
Hörer, die übrigens immer mehr werden, Wahnsinn, wie viele da zuhören. Vielen Dank, dass ihr alle zuhört.
Ja, vielen Dank dafür.
Es macht immer Spaß, wenn man so die Zahlen sieht und denkt man, wir quatschen jetzt hier nicht umsonst.
Ja.
Obwohl ich immer den gleichen Scherz mache, auch bei Büchern, wenn ihr mich mal trefft, irgendeiner, und sagt, ich habe dein Buch gelesen. Ich sage immer, ach, du warst das. Das sage ich jetzt beim Podcast. Ich am Telefon einen höre, ich habe den Podcast, ach, du warst das. Nee, aber ja, das ist natürlich, macht natürlich auch Mut, macht Spaß und so, alles ist alles dufte. Aber wir können die nicht überfordern, weil die ja auch den Tracker im Auge behalten müssen.
Ja, genau.
Und da kann von daher würde ich sagen,
hören und gucken.
Ja. Noch mit auf den Weg geben, was ich toll finde, die Analyse von Will Harris, da hast du gerade drüber geschrieben, weil diesen Korridor, dieser schmale Korridor, der gesagt wird, finde ich auch total irre. Die fahren wirklich, das ist wie fahr diese Straße entlang und fahr diese Kurven. Das finde ich total irre. Ist ja vorhin frisch rausgekommen, würde ich mal lesen. Und ansonsten sage ich, Carsten, happy tracking. Gehst du heute ins Bett oder trackst du?
Nee, ich finde das, man muss jetzt nicht wieder, ich fand es vorher spannender, in dem Sinne, wenn die noch eng aufeinander liegen, jetzt kann man ja wirklich mal gucken, genauso wie du gerade, fährt er jetzt gerade oder nicht, und ich glaube, morgen früh kann man dann irgendwie sehen, ob sich schon was getan hat. Mich interessiert ja noch irgendwie, wenn die jetzt wirklich ins Ziel kommen, also zuletzt war ja Samstag, glaube ich, also wann macht man denn den nächsten Podcast?
Die haben jetzt noch, das waren, guck mal, Boris Erman, Charlie hat noch gut 1000 Seemeilen. Da würde man ja sonst sagen, gut, in 3 Tagen sind die da. Wenn man den Wind guckt, brauchen die nicht länger. Ich würde sagen, die sollten jetzt Samstag zu Hause sein.
Ja, das ist natürlich, also das hat ja Will, da will ich jetzt gar nicht groß spektakulieren.
Der hat jetzt gesagt, jetzt Samstag.
Der hat gesagt, 3 Tage, 12 Stunden und 34 Minuten braucht Malizia noch. Das ist für mich Samstag. Das ist nicht mehr lang.
Und ja, wir wollen es am Samstag oder am Sonntag.
South Group ist in 5 Tagen. Boah, das finde ich auch krass.
Ja, Wahnsinn.
So wie das steht.
Aber insofern, die vielen zigtausend Hörer da draußen werden wissen, wenn die im Ziel sind, dauert es nicht lange, bis der nächste Podcast kommt.
Ja, genau, so wäre es.
Einen schönen Abend an alle Hörer, einen schönen Abend an dich und bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao. Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.